Deutschlandfunk. Umwelt und Verbraucher.
Letzte halbe Stunde der Sendung, der Vormittag hier im Deutschlandfunk. Zeit für die Themen aus dem Bereich Umwelt und Verbraucher. Und ins Studio gekommen ist meine Kollegin Britta Fecke.
Und ich habe diese Themen für Sie. Viele verhalten sich ja in der Corona-Krise solidarisch, aber nicht alle. Eine bäuerliche Lobbyorganisation droht mit Versorgungsengpässen, wenn die Düngemittelverordnung wie geplant verabschiedet werden sollte. Darüber sprechen wir zu Beginn der Sendung ausführlich. Wir schauen aber auch auf die positiven Nebeneffekte für die Umwelt während der Corona-Krise. Und wir blicken in den Himmel. Der ist nicht nur blau, sondern auch teilweise durchzogen von einigen Vogelschwärmen. Wer kommt und wer schon da ist, darüber sprechen wir ausführlich. Deutschland ist eines der wenigen Länder der EU, das Jahr für Jahr, genau genommen seit 1991, die EU-Grenzwerte für Nitrat im Grundwasser überschreitet. Der Grund? In Gegenden mit einer großen Zahl von Nutztieren wird mehr Gülle auf den Acker gebracht, als die Pflanzen verwerten können. Wenn nicht sehr bald strengere Düngeregeln greifen, dann drohen extrem hohe Geldstrafen durch die EU. Deshalb soll bereits am Freitag und damit eine Woche früher als geplant der Bundesrat über die neue Düngemittelverordnung abstimmen. Die Lobbyorganisation Land schafft Verbindung verlangt dagegen mehr Zeit mit Verweis auf die Corona-Krise. Der Vorstand der Organisation hat nun einen offenen Brief an EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen geschrieben und darin unverhohlen gedroht, die Lebensmittelproduktion zu reduzieren. Dietrich Mohrhaupt mit Details.
Der Brief lässt an Deutlichkeit kaum zu wünschen übrig. Von einer guten Lösung in Bezug auf die Düngeverordnung, die man nach der Corona-Krise finden müsse, ist da die Rede. Ganz offen warnen die führenden Köpfe der Lobbyorganisation Landschaft Verbindung, kurz LSV, davor, dass eine negative politische Entscheidung am Freitag im Bundesrat den deutschen Bauern jegliche Motivation nehmen würde. Viele Betriebe müssten dann wohl die Produktion von Nahrungsmitteln einstellen. Eine klare Ansage, so LSV-Sprecher Dirk Koslowski aus dem niedersächsischen Landkreis Rothenburg. Bei vielen Berufskollegen sei richtig Druck im Kessel, betont der Milchbauer.
Wir haben immer mal wieder Stimmen, die nach Lieferstopp oder Lagerblockade schreien. Bisher konnten wir die immer noch relativ erfolgreich einfangen, dass die die Füße stillhalten. Wie das denn allerdings aussehen wird, sollte das dann am Freitag beschlossen werden, wage ich nicht zu prognostizieren, ob wir dann unsere Kollegen noch ruhig halten können. Das weiß ich nicht. Das sollte keine Drohung sein oder keine Ankündigung. Das ist einfach nur eine Feststellung, wie die Stimmung so ist.
Inhaltlich ist auch der Deutsche Bauernverband nicht glücklich mit der neuen Düngeverordnung. Den aktuellen Vorschlag halte er für teilweise fachlich mangelhaft. Der Zeitplan für eine Umsetzung sei nicht einzuhalten, meint Verbandspräsident Joachim Ruckwied. Ein Produktionsboykott der Landwirte stehe aber nicht zur Diskussion. Und auch die Arbeitsgemeinschaft Bäuerliche Landwirtschaft, ABL, hält nichts von solchen Drohungen. Das Land befinde sich in einer Notsituation. Da könne nicht eine einzelne Berufsgruppe damit drohen, ihren wichtigen Beitrag zur Versorgung der Bevölkerung einzustellen, betont der niedersächsische ABL-Vorsitzende Ottmar Ilchmann.
Man stelle sich nun mal vor, dass die Krankenschwestern zum Beispiel sagen würden, wir versorgen die Kranken jetzt erst wieder, wenn wir über bessere Löhne gesprochen haben. Das ist unvorstellbar und käme sehr schlecht an und ähnlich schlecht kommt diese Drohung seitens der Landwirtschaft an. Das Image der Landwirtschaft wird dadurch nicht gerade verbessert.
Seit 1991 steht Deutschland wegen zu hoher Nitratwerte im Grundwasser bei der EU in der Kritik. Vor allem in Regionen mit industrieller Massentierhaltung kommt regelmäßig zu viel Gülle auf die Äcker und damit mehr Nährstoffe, als die Pflanzen aufnehmen können. Das belastet das Grundwasser seit Jahrzehnten ganz erheblich. Die Politik habe aber, zum Teil auf Druck der Agrarlobby und vor allem des Bauernverbandes, nie reagiert, kritisiert Ottmar Ilchmann.
Der Handlungsbedarf war klar, es wurde nicht gehandelt. Jetzt kommt die Politik massiv unter Druck durch die Drohung der EU-Kommission mit dem Vertragsverletzungsverfahren. Und jetzt wird mit heißer Nadel wiederum eine Verschärfung der Düngeverordnung durchgedrückt, mit deren Details wir als ABL auch zum großen Teil nicht glücklich sind.
Vor allem das Verursacherprinzip komme in der Verordnung zu kurz. Die geplante pauschale Kürzung der Düngermengen treffe alle Landwirte. Die Probleme seien aber nachweisbar in den Regionen mit großen Tierbeständen besonders gravierend. Trotzdem stehe mit dem Vorsitzenden der Organisation Landschaft Verbindung, Dirk Andresen, ausgerechnet ein Landwirt an der Spitze des Protests gegen die verschärften Düngeregeln, der nach Recherchen der Tageszeitung Taz an einer überdurchschnittlich großen Sauenhaltung beteiligt ist. Ein Landwirt also, der eher für das auch vom Bauernverband bislang immer propagierte weiter so stehe, als für ein Umdenken in der Landwirtschaft.
Einfach zu sagen, wir wollen weitermachen wie bisher, das ist, glaube ich, der ganz falsche Weg. Und wenn da interessengeleitete Einzelpersonen versuchen, so eine Bewegung für sich zu instrumentalisieren, sehe ich das sehr kritisch. Ich weiß, dass bei Landschaftsverbindungen sehr viele ganz normale bäuerliche Familienbetriebe sich engagieren. Und das finde ich auch sehr gut, dass Bauern für ihre Interessen eintreten. Aber sie müssen sehr aufpassen, dass sie sich nicht vor den falschen Karren spannen lassen.
Die Bundesregierung hat Änderungsvorschläge der Bundesländer für die neue Düngeverordnung bereits zurückgewiesen. Dass die Länderkammer sich am Freitag trotzdem noch dem Druck der Bauern beugen könnte, hält Ottmar Ilchmann für sehr unwahrscheinlich. Denn dann würde es sehr teuer werden für Deutschland. Die EU-Kommission droht für den Fall weiterer Verzögerungen mit einem Zwangsgeld von bis zu 850.000 Euro pro Tag.
Via Erpressung die Düngeverordnung kippen, Dietrich Mohrhaupt berichtete. Die Corona-Pandemie bringt Einschränkungen und Sorgen, aber wo Schatten ist, da muss Licht sein. Und so gibt es auch in dieser Krise einige positive Nebeneffekte, die vielleicht nach Corona zu einer Transformation, zu mehr Umweltschutz führen. Denn an der Ampel zu stehen, ohne in Abgasen zu ersticken, fühlt sich gut an. Und dass vieles auch im Homeoffice funktioniert, daran werden die Arbeitgeber auch nach Corona erinnert werden. Johannes Kulms über positive Nebenwirkungen.
Der Kieler Theodor Heusring hat der Politik in den vergangenen Monaten viel Kopfzerbrechen bereitet. Zu viele Dieselfahrzeuge nutzen die Stadtautobahn. Entsprechend hoch sind die Stickoxidwerte. Inzwischen haben sich die Prioritäten verschoben. Auch im Kieler Rathaus wird jetzt zuallererst gegen die Ausbreitung des Coronavirus gekämpft. Doch die Pandemie könnte das Problem am Theodor Heusring kurzfristig deutlich entspannen. Denn womöglich werden in den nächsten Monaten weniger Autos hier langfahren. Auch jene mit Dieselantrieb. Erst gestern wurde Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer im Deutschlandfunk gefragt, ob sich durch die Corona-Pandemie der Blick auf die Mobilität ändern würde. Die Antwort des CSU-Politikers?
Ich bin überzeugt, dass sich die Welt verändern wird, dass sich die Gesellschaft auch in Deutschland verändern wird.
Das lange in weite Ferne gerückte Klimaschutzziel der Bundesregierung für 2020 werde voraussichtlich erreicht, prognostizierte vor wenigen Tagen der Think Tank Agora Energiewende. Das würde bedeuten, dass Deutschland tatsächlich seinen Treibhausgasausstoß um 40% gegenüber 1990 senken würde. Die Agora-Denkfabrik führt dies einerseits auf den milden Winter zurück, aber auch auf die Folgen der Corona-Krise. Der Personenverkehr gehe zurück und die Industrie fahre ihre Nachfrage nach Strom und Erdgas runter. Es sei offensichtlich, dass die Emissionen durch die Corona-Krise sinken würden, so Dirk Messner, der Präsident des Umweltbundesamts, vor einer knappen Woche. Doch auf Dauer würde das Problem damit nicht gelöst.
Wir brauchen ja in Wirklichkeit einen Umbau der Wirtschaft. Wir brauchen Infrastrukturen, die erneuert werden Richtung Treibhausgasneutralität im Energiebereich, im Gebäudebereich, im Verkehrsbereich. Also der Corona-Effekt überdeckt diese Notwendigkeiten des Umbaus, die weiter auf der Tagesordnung stehen.
Auch im Zuge der Wirtschaftskrise ging der Ausstoß von Treibhausgasen in Deutschland deutlich zurück. Doch mit dem Wiedererstarken der Wirtschaft stieg er rasch wieder an. Verpufft am Ende damit auch die Hoffnung, dass sich im Zuge der Corona-Krise das Umweltbewusstsein der Deutschen verändern könnte? Maike Gossen untersucht am Institut für ökologische Wirtschaftsforschung in Berlin das Konsumentenverhalten. Gossen glaubt, dass die Corona-Krise durchaus zu einem Bewusstseinswandel bei vielen Menschen führen könnte. Sie verweist auf die Bilder von glasklarem Wasser aus Venedig oder die kurzfristig verbesserte Luft in den Städten.
Und dass das etwas ist, was vielleicht sogar eher dann danach Menschen dafür mobilisiert oder aktiviert, um sich noch mehr für Umwelt- und Klimaschutz einzusetzen.
Viele Menschen in Deutschland würden wegen der Corona-Krise nicht nur weniger reisen, sondern auch erzwungenermaßen verstärkt im Homeoffice arbeiten. Auch Schulen probierten gerade verstärkt den digitalen Unterricht. Das führe allerdings auch zu einem erhöhten Datenvolumen und damit mehr Energieverbrauch, sagt Maike Gossen. Doch insgesamt würden durch diese Maßnahmen derzeit auch viele Wege gespart und damit Treibstoff. Doch die Konsumentenforscherin sieht noch einen weiteren Aspekt. Wenn viele Geschäfte jetzt geschlossen blieben, führe das dazu,
dass wir womöglich weniger einkaufen, weniger Shopping auch so als Zeitvertreib praktizieren, weniger impulsiv gesteuert sozusagen einkaufen und ja, vielleicht auch diese Extremsituation jetzt nutzen, um über unsere Bedürfnisse zu reflektieren. Also was benötigen wir eigentlich wirklich für ein glückliches oder für ein gutes Leben? Und sind das nicht vielleicht doch eher dann die sozialen Beziehungen, die uns jetzt gerade fehlen und die uns wichtig erscheinen und weniger der Shopping-Trip?
Doch klar ist auch, wenn ein Großteil der Geschäfte geschlossen bleibt, bestellen möglicherweise noch mehr Menschen ihre Produkte im Internet. Das könnte den Lieferverkehr in den Städten erhöhen. Mancherorts ist der öffentliche Nahverkehr inzwischen kostenlos, zum Beispiel in Hameln oder an der Mecklenburgischen Seenplatte. Doch ob solche Maßnahmen in Zeiten von Corona auch zu einer stärkeren Nutzung führen, ist fraglich. Denn viele Menschen dürften gerade jetzt Busse und Bahnen meiden wegen der Angst, sich anzustecken. Gezwungenermaßen müssen in den Industriestaaten gerade viele Menschen kurzfristig den Verzicht lernen. Ob sie danach auch langfristig ihren Lebensstil ändern, ist offen.
Johannes Kulms berichtete. Wenn Mieter 2 Monate in Folge die Miete schuldig bleiben, dürfen sie eigentlich gekündigt werden. Doch was, wenn die Löhne und Einkünfte infolge dieser Pandemie ausbleiben und somit auch kein Geld für die Miete übrig ist? Die Bundesregierung will nun den Kündigungsschutz für Mieter infolge der Corona-Krise anpassen. Ich bin verbunden mit Lukas Siebenkotten, er ist Präsident des Deutschen Mieterbundes. Herr Siebenkotten, was ist denn da im Detail geplant?
Es ist zunächst mal geplant, dass für den Zeitraum von April bis Juni Mietrückstände nicht dazu führen, dass ich gekündigt werden kann. Das kann übrigens auch noch verlängert werden um weitere 3 Monate. Wir sind ziemlich froh darüber, dass eine solche Regelung getroffen ist. Wir hatten die gefordert.
Was ist denn, wenn ich oder jemand aus meinem Umzugsteam unter Quarantäne stehen? Muss ich dann trotzdem die Wohnung zum Kündigungstermin räumen?
Normalerweise nicht, da, wenn ich einfach drin bleibe, zunächst eine Räumungsklage erhoben werden muss. Und bis die erstmal durch ist, hat sich das Problem hoffentlich erledigt, zumal die Amtsgerichte im Moment auch klar hingehen und sagen, Corona-bedingt musst du nicht raus.
Das heißt, für den anderen Mieter, der eigentlich schon auf gepackten Koffern sitzt und in meine Wohnung einziehen will, der kann dann auch auf meinen Fall verweisen und somit bleibt einfach alles ein bisschen in der Pipeline, wie man so neudeutsch sagt.
Naja, also ja, so sollte es sein und so wird es auch sein. Ich kann natürlich nicht voraussagen, was die einzelnen Gerichte sagen, aber die Tendenz geht eindeutig dahin, dass die Amtsgerichte da milde walten lassen.
Soll ich denn jetzt im Moment umziehen oder das Ende dieser Pandemie abwarten, wenn ich noch nicht gekündigt habe?
Ich würde im Moment nicht umziehen, sondern würde erstmal warten, wie es weitergeht. Wenn ich nicht raus muss oder unbedingt an einem anderen Ort wohnen muss, ich meine, das kommt ja auch vor, dann würde ich im Moment erstmal alles so lassen, wie es ist.
Mhm. Habe ich ein Recht auf Mietminderung, wenn dringende Reparaturarbeiten nicht erledigt werden, weil mein Vermieter darauf verweist, dass in der Corona-Krise gerade nichts geht?
Also ich habe ein Recht auf Mietminderung dann, wenn ein Mangel da ist und dieser Mangel nicht behoben wird. Und wenn der Vermieter, warum auch immer, den Mangel nicht behebt oder nicht beheben kann, dann habe ich das Recht auf Mietminderung.
Andersrum gefragt, darf ich den Einlass von Handwerkern verweigern, weil ich zum Beispiel zur Risikogruppe gehöre, mein Immunsystem gedrosselt arbeitet, wegen einer Chemotherapie zum Beispiel, und ich eine Sorge vor einer Infektion habe, kann ich also dann den Eintritt verweigern?
Das ist natürlich noch nicht entschieden worden durch Gerichte. Wir gehen davon aus, dass ich das in einem solchen Fall darf. Ich muss dann aber wirklich zur Risikogruppe gehören, wie Sie sie gerade beschrieben haben. Wenn ich nicht zu einer Risikogruppe gehöre, dann kann man das, glaube ich, auch durch ordentliches Abstandhalten voneinander hinbekommen, wie wir das ja alle zurzeit machen.
Mhm. Die Bundesregierung will den Kündigungsschutz für Mieter infolge der Corona-Krise anpassen. Lukas Siebenkotten, Präsident des Deutschen Mieterbundes, hat uns die Neuerung eingeordnet. Vielen Dank dafür.
Bitte schön.
Der Himmel ist blau und die Sonne ist ein Segen in diesen düsteren Zeiten. Und wer in den Himmel schaut, sieht derzeit keine Kondensstreifen mehr, vielleicht aber Zugvögel. Wer kommt und wer schon da ist, darüber möchte ich mit Lars Lachmann, Ornithologe beim NABU, sprechen. Herr Lachmann, die Kraniche sah ich schon vor 4 Wochen gen Osten ziehen. Wer kommt denn noch zurück und wer ist schon da?
Ja, hallo. Tatsächlich, die Kraniche sind im Prinzip schon durch. Die sind bei uns jetzt schon in den Brutgebieten zu finden. Aber die Rückkehr der meisten Vogelarten steht wirklich noch an. Im Moment kommen zum Beispiel in den Gärten, das ist ja da, wo wir hauptsächlich jetzt noch beobachten, zum Beispiel der Hausrotschwanz und der Zirpzalp zurück. Den Zirpzalp wird man dann auch sofort erkennen, der singt dann immer gleich und er singt ja seinen Namen, also immer Zirpzalp, Zirpzalp, ist also sehr auffällig. Und die verschiedenen Langstreckentiere kommen tatsächlich erst ab Mitte April, das heißt, das meiste an Zugvögeln steht uns wirklich noch bevor.
Beim Blick auf die Kraniche hatte ich allerdings das Gefühl, dass die kaum weg waren und dann kamen sie auch schon wieder zurück. Wie viel früher kommen denn die Zugvögel inzwischen wieder in ihre Brutgebiete, so im Laufe der letzten Jahre und im Zuge des Klimawandels?
Das ist richtig. Die vielen milden Winter hintereinander, die wir in den letzten Jahren haben und hatten, haben natürlich die Zugstrategien der Zugvögel etwas verändert. Die Vögel versuchen immer, möglichst wenig weit zu fliegen und auch möglichst länger bei uns zu bleiben und früher wiederzukommen. Das gelingt den Arten sehr gut, die nur sehr kurz ziehen, also bis in den Mittelmeerraum. Die können dann auch so ein bisschen mitkriegen, wie bei uns das Wetter ist. Der Kranich gehört dazu. Insgesamt haben wir festgestellt, dass auf der ganzen Nordhalbkugel die Zugvögel in den letzten 50 Jahren etwa 7 Tage früher zurückkommen. Und da gibt es natürlich Unterschiede zwischen den Arten. Die Mönchsgrasmücke hält den Rekord bei uns. Die kommt jetzt schon fast 20 Tage früher als früher zurück. Es gibt aber auch andere Arten, da merkt man den Unterschied kaum.
Wenn diese Mönchsgrasmücke so viel früher kommt, ist dann auch schon genug Nahrung für sie da?
Ja, bei der Mönchsgrasmücke ist das auf jeden Fall so. Die Vögel müssen auch tatsächlich früher zurückkommen, denn ihre Nahrungsquellen sind auch früher dran als sonst. Wenn also bestimmte Insektenpopulationen sich entwickeln, dann tun sie das nach milden Wintern früher als sonst und dann müssen die Vögel rechtzeitig zurück sein. Das ist ein großes Problem für langstreckenziehende Vögel, also solche, die in Afrika südlich der Sahara überwintern, die überhaupt nicht mitbekommen, wie bei uns das Winterwetter ist. Die fliegen einfach stur nach ihrem genetischen Kalender und kommen zu bestimmten Zeiten zurück. Und da kann es dann schon mal passieren, dass sie dann ihre Jungen versuchen zu füttern, wenn die Hauptnahrungsquelle, irgendwelche bestimmten Raupenpopulationen schon vorbei sind. Und das ist für diese Art natürlich schlecht. Die können sich nur ganz langsam durch genetische Auslese an diese Situation anpassen. Das geht viel schlechter als bei den Kurzstreckenziehern. Und diese Arten leiden auch besonders dann unter dem Klimawandel.
Was können wir denn tun, um diese Langstreckenflieger zu unterstützen?
Das Wichtigste, was jeder von uns tun kann, ist quasi seinen Garten oder seinen Hinterhof so als Mini-Naturschutzgebiet zu betrachten. Wenn man das entsprechend gestaltet, möglichst vogelfreundlich oder naturfreundlich, dann sind unsere Siedlungsräume, unsere Städte und Dörfer dann auch tatsächlich so ein wichtiger Zufluchtsort für viele Vogelarten. Das beobachten wir auch inzwischen, dass viele Vogelarten vermehrt in den Siedlungen ihre Rückzugsräume finden. Und da gibt es natürlich viele Sachen, die man machen kann. Wir haben die besten Tipps auf unserer Webseite unter nabu.de/vogelgarten zusammengefasst. Jetzt um diese Jahreszeit steht natürlich insbesondere an das Anbringen von Nistkästen, Nisthilfen. Da gibt es verschiedene Vogelarten, die davon profitieren können. Die kann man sich entweder noch selber basteln, wenn man genügend Material zu Hause hat. Die meisten Baumärkte sind ja inzwischen geschlossen. Oder man kann sie sich auch fertig bestellen. Die Lieferei dieser Kästen funktioniert ja noch gut und die kann man auch noch bis Mitte April aufhängen und noch gute Chancen darauf haben, dass sie dieses Jahr noch besetzt werden. Ansonsten sind das dann auch Nistkästen für die Vögel im nächsten Jahr.
Lars Lachmann hat uns einige Tipps gegeben, um die Langstreckenflieger, die jetzt langsam wieder zurückkommen in ihre Brutgebiete, zu unterstützen. Vielen Dank.
Vielen Dank Ihnen auch.
Wer Muskeln aufbauen will, sollte Sport treiben. Doch viele glauben, den Muskelaufbau mit Eiweißpräparaten zu beschleunigen. Ist dem tatsächlich so? Die Stiftung Warentest sagt nein, zumindest bei einer ausgewogenen Ernährung. An dieser Einschätzung ändert auch eine Untersuchung von Eiweißpulver nichts. Für die meisten Sportler seien diese Präparate nämlich überflüssig. Der Verbrauchertipp von Dieter Nürnberger.
Umfragen zeigen, dass immerhin jeder fünfte Bundesbürger Eiweißshakes trinkt, die aus Pulver angerührt werden. Eine Extraportion Eiweiß also. Die Wissenschaft bestätigt immerhin, dass Proteine für den Muskelaufbau und auch deren Erhalt wichtig sind. Doch zeigt beispielsweise die nationale Verzehrstudie, dass alle Altersgruppen hierzulande deutlich mehr Eiweiß zu sich nehmen, als sie tatsächlich bräuchten, so Ina Bockhold, Ernährungsexpertin bei der Stiftung Warentest.
Die Deutschen sind mehr als genug mit Eiweiß versorgt. Wir haben da absolut keinen Mangel, keine Defizite. Und nur für die wenigsten ist es überhaupt sinnvoll, zusätzliches Eiweiß aufzunehmen. Viel Eiweiß steckt zum Beispiel in Fleisch und Milchprodukten.
Und dieser Überschuss an Eiweiß über die Nahrungsaufnahme reiche sogar für die Bedürfnisse der meisten Freizeitsportler aus. Denn wer körperlich aktiv sei, so sagen Wissenschaftler, brauche zwar mehr Energie, doch werde nach sportlicher Betätigung in der Regel auch mehr gegessen und schon dadurch der erhöhte Eiweißbedarf gedeckt. Wer sich also einigermaßen ausgewogen ernährt, braucht keine zusätzlichen Proteine, sagt Warentesterin Ina Bockhold. Für manche Sportler gelte dies allerdings nicht.
Zum Beispiel, wenn Sportler sehr auf ein leichtes Körpergewicht achten müssen, weil sie zum Beispiel Sportarten wie Skispringen oder Turnen betreiben, dann ernähren sie sich normalerweise sehr energiereduziert und es ist schwierig, seinen Eiweißbedarf zu decken. Da können dann solche Pulver sinnvoll sein.
In der Untersuchung von 21 Eiweißpulvern, die laut Deklaration besonders für Sportler geeignet sein sollen, gab es überwiegend gute oder sogar sehr gute Ergebnisse, etwa bei der Eiweiß- und der mikrobiologischen Qualität. Auch geschmacklich waren sie in Ordnung. 4 Produkte allerdings waren mit Schadstoffen belastet.
3 davon waren Bio-Vegan-Produkte. Zu den nachgewiesenen Schadstoffen gehören Aluminium, das etwa das Nervensystem angreifen kann, Nickel, das sich im Tierversuch fortpflanzungsschädigend erwiesen hat, sowie produktionsbedingte Schadstoffe wie Mineralölbestandteile.
Bei diesen belasteten pflanzlichen Pulvern stammt das Eiweiß überwiegend aus Erbsen, Lupinen oder Soja. Die Schadstoffe werden wohl aus den Anbauböden aufgenommen. Ein akutes Gesundheitsrisiko stellen die Befunde zwar nicht dar, sie wären aber vermeidbar, so die Warentestexpertin. Doch auch jene Eiweißpulver, die in Ordnung waren, sind keine Empfehlung wert. Durchschnittlich 23 Gramm Eiweiß pro angerührtem Milchshake für die allermeisten Konsumenten, ob Sportler oder nicht, ist das überflüssig und eventuell sogar zu viel, so Ina Bockhold.
Wenn gesunde Menschen zu viel Eiweiß aufnehmen, dann ist es überhaupt kein Problem für sie. Ihr Körper wird damit fertig. Er könnte es höchstens als Körperfett ansetzen. Menschen allerdings mit Nierenkrankheiten sollten auf Eiweißpulver verzichten, denn ein zu viel an Eiweiß belastet die Nieren und kann sie womöglich schädigen.
Und noch etwas fiel auf. Auch den Eiweißpulvern zugesetzte Vitamine und Mineralstoffe können bei intensivem Verzehr zu Überdosierungen führen. Auch das ist nicht per se gefährlich, aber überflüssig.
Das war Britta Fecke mit dem Neuesten aus dem Bereich Umwelt und Verbraucher.